Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen. Wir feiern ja heute, wie schon gesagt, Pfingsten und wollen uns aus dem Grund auch nochmal diese bekannten Verse aus Apostelgeschichte 2 anschauen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich den Text am Anfang gar nicht geplant hatte. Als ich nämlich letztes Jahr gesehen habe, dass ich an Pfingsten im Predigtplan stehe, da dachte ich einfach, dass ich irgendwo im Epheserbrief weitermachen werde. Aber der Geist hat mir einfach nochmal aufs Herz gelegt, über dieses Thema Pfingsten auch zu predigen. Und je mehr ich mich auch selbst mit diesem Thema Pfingsten auseinandergesetzt habe und darüber nachgedacht habe, desto mehr Fragen kamen auch bei mir auf. Zum Beispiel, was bedeutet es denn, dass der Heilige Geist zu Pfingsten kam? War denn nicht schon vorher da? Lesen wir nicht schon im Alten Testament, dass er schon damals wirkte? Was ist denn überhaupt das Besondere, dass der Geist an diesem Tag auf die Jünger und dann auch auf die ganze Gemeinde kam? Warum befahl Jesus seinen Jüngern explizit hier in Jerusalem zu bleiben und auf die Verheißung des Geistes zu warten und nicht schon vorher das Evangelium in der ganzen Welt zu predigen? Und je mehr ich so über dieses Thema und auch über diese ganzen Fragen nachgedacht habe, desto mehr dachte ich einfach, dass es nochmal gut ist, über die Bedeutung von Pfingsten zu reden, einfach auch nochmal, um unser eigenes Verständnis zu festigen und einfach nochmal zu stärken. Und deshalb wollen wir uns auch heute Morgen nochmal wirklich eingehend mit diesem Thema Pfingsten auseinandersetzen und uns fragen, wie eigentlich das Kommen des Heiligen Geistes an diesem Tag zu verstehen ist und welche Auswirkungen dieses Kommen auch auf uns hatte. Und wir wollen das natürlich auch wieder auf Grundlage der Schrift tun, die selbst bezeugt, dass der Heilige Geist schon zur Zeit des Alten Testaments da war und auch schon damals aktiv am Wirken war. Wir lesen nämlich schon im Alten Testament, dass er damals schon präsent war und auch schon zu dieser Zeit wirklich verschiedene Aufgaben übernommen hat. Und um euch das jetzt so ein bisschen zu beweisen, wollen wir jetzt ein bisschen in das Alte Testament auch gehen und uns so ein paar Stellen auch anschauen, wo wir schon etwas über das Wirken des Heiligen Geistes finden. Und ihr müsst jetzt dabei jetzt nicht alle Stellen aufschlagen, das würde, glaube ich, aus Zeitgründen nicht ganz reichen. Deswegen werde ich viele einfach selbst vorlesen oder einfach zitieren. Nämlich diese Lehre des Heiligen Geistes, die sogenannte Pneumatologie, so heißt der theologische Fachbegriff dafür, die beginnt wirklich schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Schon in den ersten beiden Versen, also in 1. Mose 1 und 2 heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also diese Verse sprechen gleich schon das erste Mal vom Geist Gottes und wie er die Welt gemacht hat. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Schöpfung. Ohne ihn gibt es auch kein Universum. Der Heilige Geist war also wirklich schon von Anfang an dabei und auch aktiv. Und wenn wir dann so ein bisschen weitergehen und weiterblättern, dann sehen wir auch, dass Gott den Menschen aus dem Staub gemacht hat und ihm den Atem des Lebens eingehaucht hat. Das ist 1. Mose 2, Vers 7. Was Gott dem Menschen also hier eingehaucht hat, war sein Geist. Und dieser Geist machte den Menschen lebendig. Der Heilige Geist ist also auch ein Schöpfergeist, durch den alle Menschen gemacht worden sind und der sie auch alle am Leben erhält. Egal ob jetzt gläubig oder nicht gläubig, alle Menschen werden von Gottes Geist erhalten und brauchen ihn zum Leben. Wenn Gott nämlich seinen Geist wieder zurückzieht, dann wird der Mensch wieder das, was am Anfang auch war, nämlich Staub vom Erdboden. Und wenn wir dann so ein bisschen in der Schrift weitergehen, dann sehen wir auch, welche Aufgaben der Heilige Geist schon damals im Alten Testament übernommen hat und was er damals schon alles gewirkt hat. Er hielt zum Beispiel das Böse in Gottes Schöpfung zurück. Das ist in 1. Mose 6, Vers 3, dort heißt es, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Also der Kontext von diesem Vers ist, dass die Menschen gegen Gott rebelliert haben und Gott sich deshalb entschieden hat, seinen Geist wieder zu sich zu nehmen und so die Tage des Menschen einfach zu begrenzen. Das heißt, in diesen Versen oder in diesem Vers geht es jetzt nicht um die Wiedergeburt, sondern es geht um dieses lebenserhaltende Wirken des Geistes, der, wenn er sich zurückzieht, einfach dem Menschen den Atem nimmt und ihm so wieder das Leben entzieht. Aber der Geist, der begrenzt sich nicht nur auf das Schöpfen und das Erhalten des Menschen. Nein, wir lesen zum Beispiel auch, wie der Heilige Geist schon im Alten Testament Menschen zum Dienst befähigt hat. In 2. Mose 31, Verse 2 bis 4 heißt es: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können, für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Also dieser Bezalel wurde vom Heiligen Geist selbst erfüllt, sodass er an der Stiftshütte alle möglichen Arbeiten und auch Kunstwerke schaffen konnte und die Fähigkeiten hatte, wirklich diese ganzen Geräte auch an der Stiftshütte zu erschaffen. Also Dinge, die man zum Teil bis heute so handwerklich gar nicht nachbauen kann. Und das ist sicherlich eine tolle Aufgabe, die sich auch jeder Häuslebauer unter uns so wünscht. Auf jeden Fall, wenn wir weitergehen, dann sehen wir auch, wie der Heilige Geist schon im Alten Testament den Glauben gewirkt hat. Das ist in 5. Mose 30, Vers 6. Dort verheißt nämlich der Prophet Mose Folgendes. Er sagt nämlich: Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Also diese Beschneidung des Herzens und das Reinigen des Herzens durch den Glauben, das konnte auch nur durch den Heiligen Geist geschehen. Das wissen wir ganz klar aus dem Neuen Testament. Er war es also schon, der den Glauben an den Messias im Alten Testament gewirkt hat und der auch schon damals neues Leben schenkte. Und wir lesen auch, dass Leute wie Mose, Josua, David und sogar ein Saul von ihm erfüllt wurden und sie von ihm geleitet wurden. Der Heilige Geist war also schon immer da und auch aktiv und bewohnte auch Menschen im Alten Testament. Und das nicht nur punktuell, so wie das immer mal wieder gesagt wird, und ganz bestimmte Einzelpersonen. Nein, er war schon in ganzen Personengruppen aktiv. Wir sehen das gut in 4. Mose 11. Ihr könnt diesen Text jetzt gerne mal aufschlagen. Nämlich 4. Mose 11, Vers 14. Als nämlich Mose so wirklich mit dem Volk Israel resignierte und ihm einfach alles zu viel wurde, da sagte er nämlich Folgendes in Vers 14, da sagt er nämlich: Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Also Mose sagt hier praktisch, dass er eigentlich körperlich wie auch seelisch am Ende ist und dass er dieses rebellische Volk Israel nicht mehr alleine weiterführen kann. Diese Aufgabe ist einfach für einen Mann zu schwer. Und daraufhin lässt ihn Gott diese 70 Älteste aus dem Volk zusammenrufen, damit er auch ihnen von dem Heiligen Geist, den Mose bekommen hat, geben kann und damit sie mit ihm an der Last des Volkes tragen können und dass er sie nicht mehr alleine tragen muss. Das ist hier in Vers 17. Und so empfangen auch diese 70 Ältesten den Geist. Und als sie ihn bekommen, beginnen sie sofort mit dem Weissagen, ganz ähnlich wie die Jünger auch an Pfingsten. Und daraufhin ereifert sich ein junger Mann für Mose, nämlich Josua, sein Nachfolger, und er sagt, dass Mose sie aufhalten soll. Er sagt, dass er ihnen Einhalt gebieten soll, weil er der Meinung ist, dass nur Mose als dem Führer des Volkes dieses Privileg der Weissagung auch zukommen lassen, also zustehen sollte. Nur jemand in seiner Position sollte auch diese Gabe haben. Und so sagt er im Grunde genommen in Vers 28 Folgendes. Er sagt nämlich: Mose, wenn du da jetzt nicht eingreifst und sie auch weissagen lässt, dann verlierst du letztlich deine Autorität, dann verlierst du deine Stellung. Und dann antwortet Mose ihm etwas ganz, ganz Interessantes. Das ist nämlich hier in Vers 29. Dort sagt nämlich Mose Folgendes: Eiferst du für mich? Bestünde doch das ganze Volk des Herrn aus Propheten, weil der Herr seinen Geist auf sie gelegt hat. Also Moses Wunsch war, dass alle aus dem Volk Gottes Geist bekamen und weissagen konnten, nicht nur er. Er wünschte, dass sich der Geist auf alle kam. Und ich glaube, dass diese Worte von Mose hier weit mehr waren als nur ein schöner Wunsch. Ich glaube, dass Mose hier schon von Pfingsten prophezeit hat und genau diesen Tag, wo das passieren sollte, vorausgesehen hat. Mose war ja letztlich auch ein Prophet. Und wir sehen also, dass der Heilige Geist schon im Alten Testament aktiv war, dass er auch schon damals wirkte und auch das Alte Testament eine Lehre des Geistes, eine sogenannte Pneumatologie hat, nicht nur das Neue Testament. Er war schon immer präsent und wirkte natürlich auch in den Gläubigen des Alten Testaments. Aber trotz all dieser Passagen, trotz all dieser Verse, die wir uns jetzt angeschaut haben, scheint es doch, zumindest im Hinblick auf das Neue Testament, einige Widersprüche in dieser Lehre des Heiligen Geistes zu geben, zumindest auf den ersten Blick. Wir lesen davon beispielsweise in Johannes 7. Ihr könnt mal Johannes 7, 38 aufschlagen. Dort sagt nämlich Jesus zu den Juden: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also diese Verse haben zumindest bei mir so ein paar Fragezeichen aufgeworfen. Bei dem einen oder anderen von euch jetzt vielleicht auch. Wir lesen nämlich hier, dass der Geist noch nicht da war, obwohl er ja schon offensichtlich im Alten Testament gewirkt hat. Und hier heißt es auch, dass er erst mit der Verherrlichung Jesu und mit seiner Himmelfahrt kam. Und ich könnte euch jetzt noch weitere Stellen vorlesen, zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 4 oder Lukas 24, 49, wo Jesus ganz explizit sagt, dass die Jünger auf das Kommen des Heiligen Geistes warten sollten. Ich habe mich einfach an dieser Stelle jetzt gefragt, ja, war der Heilige Geist jetzt schon da oder war er noch nicht da? War er jetzt schon präsent oder war er noch nicht präsent? Und wenn er noch nicht da war, in welcher Form kam er dann zu Pfingsten? Und diese Verse schienen zumindest für mich auf den ersten Blick so im Widerspruch zu stehen zu dem, was wir ganz am Anfang auch gelesen und gehört haben. Und jetzt gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie wir mit solchen vermeintlichen Widersprüchen in der Schrift umgehen können. Wir können, wie einige Bibelkritiker sagen und hergehen, ja, die Bibel, die hat halt Widersprüche, es ist Menschenwerk, sie ist nicht fehlerfrei und deshalb können wir sie einfach beiseite tun. Es ist ja sowieso nur irgendein Mensch, der sich das ausgedacht hat. Oder aber wir können ihrem Zeugnis glauben und auch annehmen, dass sie Gottes Wort ist und damit natürlich auch fehlerfrei ist und einfach Gott vertrauen, dass er uns diesen vermeintlichen Widerspruch auch irgendwo in seinem Wort erklärt. Das heißt also, die Schrift mit der Schrift interpretieren. Und das ist die sogenannte königliche Methode der Schriftauslegung, so hat es, glaube ich, mal Martin Lloyd-Jones genannt. Und genau diesen Weg wollen wir auch heute Morgen beschreiten. Wir wollen uns nämlich diesen Pfingsttext anschauen und wir wollen versuchen zu verstehen, was das Besondere am Kommen des Geistes zu Pfingsten war und auch gemeinsam studieren, wie sich sein Kommen, also seine Ankunft im Neuen Testament, zu seiner Präsenz im Alten Testament verhält. Und dazu wollen wir jetzt den Pfingsttext lesen. Ihr könnt gerne nochmal Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Ich möchte die Verse 1 bis 21 noch einmal lesen. Ich denke, es ist einfach gut, noch mal den Text zu hören. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel.
Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in seiner eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll des süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa, ihr und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich möchte noch beten. Ihr könnt gerne nochmal aufstehen, wenn ihr wollt. Ja, Herr, danke für diesen Morgen. Danke auch für dein Wort, das so mächtig ist. Und danke vor allem für deinen Geist, Herr, der an diesem Tag gekommen ist, auch zu uns. Vor allem, ja, da wir ja eigentlich die Entfernten waren, Herr, die Heiden, die Nichtjuden, Herr. Und danke, dass du ihn auch uns geschenkt hast. Und ich möchte dich einfach jetzt nochmal bitten, dass du meine Worte segnest, dass du deinen Geist auch heute wieder schenkst und dass du uns dein Werk groß machst und ja, uns das zeigst, was du uns in deinem oder durch deinen Geist alles geschenkt hast, Herr. Amen. Ja, dieser Text beschreibt uns das Pfingstwunder und das Kommen des Geistes und natürlich seine Auswirkungen auch auf die Gemeinde und letztlich auch auf die ganze Welt. Aber nicht nur das, der Text liefert uns auch eine Erklärung für sein Kommen. Also warum kam der Geist an Pfingsten überhaupt, obwohl er ja schon vorher aktiv war? Und diese Erklärung gibt uns der Apostel Petrus in seiner ersten Predigt. Und deshalb habe ich auch den Text ganz klassisch in drei Punkte eingegliedert, nämlich Verse 1 bis 4 beschreiben uns das Kommen des Heiligen Geistes. Verse 5 bis 13 beschreiben uns die Auswirkungen seines Kommens. Da sehen wir, es gibt zum einen Verwunderung und es gibt zum anderen aber auch Ablehnung. Und Verse 14 bis 21 beschreiben oder geben uns eine Erklärung für sein Kommen in der ersten Predigt auch von Petrus. Und wir wollen jetzt diese Verse gemeinsam auch durchgehen und den Text zusammen anschauen. Und dieser Text beginnt, denke ich, schon echt herrlich, indem er uns einfach darauf hinweist, dass dieses ganze Event nach Gottes Timing ablief und eine Erfüllung eines alttestamentlichen Festes ist, nämlich des sogenannten Wochenfestes. Dieser Ausdruck Pfingsten bedeutet nämlich im Griechischen so viel wie der 50. und ist eigentlich der griechische Name für das Wochenfest, das am 50. Tag, also fast sieben Wochen nach dem Passafest gefeiert wurde. Und dieses Wochenfest war eigentlich so eine Art Erntedankfest, das man so im Mai, Juni gefeiert hat und das an die Ankunft der ersten Früchte der Weizenernte erinnerte. Und so feierte man an diesem Tag die ersten Früchte der noch ausstehenden Ernte, aber nicht nur das. Dieses Wochenfest hatte natürlich auch eine geistliche Dimension. Gott gab nämlich den Israeliten hier ein Bild dafür, was er an diesem Tag geistlich tun würde. Als nämlich der Heilige Geist kam auf die Jünger und Petrus daraufhin predigte, lesen wir, wie 3000 Seelen gerettet wurden. Das ist hier in Vers 41. Und diese 3000 Seelen waren die erste geistliche Frucht, die in der Gemeinde eingefahren wurde und damit ein Teil der Erstlingsfrucht Gottes, wie das zum Beispiel Jakobus in Jakobus 1, Vers 18 auch ausdrückt. Sie waren also die geistliche Erfüllung dieses Wochenfestes. Aber nicht alleine sie sind die Erfüllung dieses Festes, nein, auch wir gehören dazu. Die 3000 nämlich waren ein Hinweis darauf, dass weitere Ernten folgen würden und auch Menschen zum Beispiel hier aus Bettringen oder aus Schwäbisch Gmünd oder wo auch immer zum Glauben kommen werden und Anteil an diesem Pfingstwunder haben werden, nämlich an der Ausgießung des Geistes. Wir sind also auch ein Teil dieser geistlichen Ernte und gehören damit auch zur Erfüllung des Wochenfestes dazu. Und genau an diesem besonderen Tag lesen wir, dass sich die Jünger in Jerusalem versammelten. Sie trafen sich wahrscheinlich wieder in dem Obergemach, wo sie sich auch schon in Kapitel 1, Vers 13 aufzuhalten pflegten. Und wir lesen auch in Apostelgeschichte Kapitel 1, wie viele es wahrscheinlich waren, nämlich 120 Personen, also keine Menschenmassen. Und das, obwohl Jesus kurz vorher 3 Jahre gepredigt hat und seinen Dienst auf der Erde hier vollendet hat. Aber für Gott ist die Anzahl nicht das Entscheidende. Er kann aus wenig sehr, sehr viel machen. Wir werden das gleich sehen. Auf jeden Fall möchte ich euch an dieser Stelle einfach darauf hinweisen, dass der Text hier nirgends sagt, dass die Jünger irgendwie für das Kommen des Geistes gebetet haben. Es heißt auch nicht, dass sie gefastet haben oder irgendwelche geistlichen Übungen gemacht haben, um das Kommen des Geistes irgendwie herbeizuführen. Nein, der Heilige Geist kam einfach so auf sie, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Er kam so, wie es Jesus versprochen hatte. Und auch wenn man heute vor allem von charismatischen Predigern immer wieder hört und wenn sie proklamieren, dass man für die Geistestaufe sich irgendwie kasteien muss oder was auch immer tun muss, sehen wir hier, dass diese Geistestaufe letztlich ein souveräner Akt Gottes ist, der nach seinem Zeitplan abläuft. Sie ist nicht etwas, das man irgendwie durch das Aufsagen einer Formel bekommen kann. Nein, Gott schenkt seinen Geist, wann und wo er will. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also der Heilige Geist ist absolut souverän und wirkt da, wo er wirken möchte. Man kann ihn nicht sehen, aber man kann die Auswirkungen seines Tuns im Leben wahrnehmen. Und so ist es auch in unserem Text. Der Geist kommt, aber er kommt nach Gottes Timing und er kommt nach seiner Vorsehung. Und er ist nicht sichtbar. Aber an diesem besonderen Tag schenkte es Gott, dass er hörbar kam. Wir lesen hier in Vers 2, dass ein Geräusch vom Himmel kam, das wie ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daherklang. Es ist also wie ein Wind, aber es ist kein physischer Wind. Der Wind in unserem Text ist kein echter Wind, sondern eine Beschreibung für dieses Geräusch, das die Jünger hier hörten. Das Wort, das nämlich hier im Griechischen für Wind steht, das kann man auch als Windstoß übersetzen und beschreibt eigentlich so eine Art orkanähnliches Brausen. Und so hörten die Jünger hier zwar diesen Orkan, aber sie spürten nichts von ihm. Man kann sagen, es ging eigentlich kein Lüftchen. Es war also wirklich kein physischer Wind, der hier zugegen war, sondern es war am Ende wirklich der Atem Gottes, der das ganze Haus erfüllte, in dem sie saßen, wie wir hier auch in Vers 2 lesen. Und dieser Atem Gottes kam auch auf sie und erfüllte auch sie. Er ließ sich nämlich auf ihnen nieder und erfüllte sie komplett mit seiner Gegenwart. Und so wie es kein physisches Feuer war, so wie es kein physischer Wind war, den sie hier gehört hatten, so war es auch kein physisches Feuer, das hier auf sie herabkam. Wir lesen nämlich hier, dass ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer erschienen und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Es waren also keine Zungen aus Feuer, sondern es waren Zungen wie Feuer. Und diese Zungen setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und das passierte, denke ich, auch um ihnen anzuzeigen, dass dieses Wunder, das hier jetzt geschehen ist, auch eine persönliche Dimension hat. Nämlich während das Geräusch des Brausens ihnen klar gemacht hat, dass jetzt der Geist gekommen war und die Verheißung Jesu für die ganze Gemeinde in Erfüllung trat, machten ihnen diese Zungen klar, dass der Geist auch in jedem Einzelnen von ihnen persönlich Wohnung nehmen würde. Und so zeigte ihnen Gott einfach mit diesen Zungen, dass diese Geistestaufe ein persönliches Ereignis ist, das ab diesem Zeitpunkt jedem Gläubigen widerfahren würde. Und damit erfüllte Gott genau das, was er Jahre zuvor durch Johannes den Täufer angekündigt hatte. Geht mal mit mir in Lukas 3, Vers 16. Dort sagt nämlich Johannes der Täufer: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Also Johannes Taufe war äußerlich und mit Wasser, aber die Taufe Jesu ist innerlich und geistlicher Natur. Sie ist die wahre Taufe, für die unsere Wassertaufe letztlich nur ein Bild ist. Und was war das Ergebnis dieser Geistestaufe? Wir lesen, wenn wir zurück in unseren Text gehen, in Vers 4, lesen wir nämlich, dass sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden. Wörtlich steht hier im Griechischen, sie fingen an, in anderen Zungen zu sprechen. Das Wort Zungen steht hier nämlich für diese Fremdsprachen, die sie auf einmal sprechen konnten. Was folgte, war also ein Sprachwunder, das die Jünger befähigte, durch die Kraft des Geistes in diesen fremden Sprachen zu reden, die sie vorher nie erlernt hatten. Es war also kein Hörwunder, sondern wirklich ein Sprachwunder, bei dem der Geist es schenkte, dass die Jünger in unterschiedlichen Sprachen und sogar in ganz verschiedenen Dialekten reden konnten. Nämlich in Vers 6 heißt es, dass jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Also der eine hörte sie vielleicht in Schwäbisch, der nächste in Bayerisch, der übernächste vielleicht in Plattdeutsch. In welchem Dialekt auch immer sie zu Hause waren, jeder konnte sie in seiner Mundart hören. Und die Verse 9 bis 11 geben uns eine ganze Liste mit 15 verschiedenen Ländern und Nationen, aus denen die hier gesammelten oder versammelten Juden stammten. Sie waren nämlich alle aus der Zerstreuung, aus der sogenannten Diaspora, das ist griechisch für Zerstreuung, nach Jerusalem gekommen, um das Passafest zu feiern. Und weil das Pfingstfest nur 50 Tage nach diesem Passafest stattfand, waren sie einfach dann auch in Jerusalem geblieben, um dort auch gleich natürlich Pfingsten zu feiern. Und auf einmal hörten diese Menschen, die wirklich aus aller Herren Länder und Nationen gekommen waren, diese Jünger in ihren Sprachen reden. In Vers 7 sagen sie, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Also die Verwunderung war wirklich, wirklich groß. Und das nicht auch zuletzt darum, weil Galiläa, das war eine vorwiegend eigentlich ländliche Region ganz im Norden Israels, und die war sehr, sehr weit weg von Jerusalem, also diesem kulturellen Zentrum der Juden, und war deshalb auch eher hinterwäldlerisch oder rückständig. So hat man das halt gesehen einfach. Aber jetzt hörten diese Diaspora-Juden dieses laute Getöse und kamen alle zusammen, um zu schauen, was da passiert war, und sahen diese Galiläer, wie sie von den großen Taten Gottes in ihren Sprachen redeten, hier in Vers 11. Sie hörten sie nämlich alle Gott loben für seine Rettungstaten, die er schon anfangend im Alten Testament vollbracht hatte. Sie hörten zum Beispiel die Jünger preisen, Gott preisen für den Auszug aus Ägypten oder wie Gott das Volk vor dem Pharao durch das Meer gerettet hat oder wie Gott Israel durch die Wüste in das verheißene Land gebracht hat. All diese großen Taten Gottes lobten die Jünger und preisten ihn dafür in den unterschiedlichsten Sprachen. Und das war umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass diese Diaspora-Juden den Lobpreis des lebendigen Gottes, des wahren Gottes, eigentlich niemals in der heidnischen Sprache gehört hatten. Wenn sie nämlich in ihre Synagogen gingen und zu ihren Gottesdiensten gingen, da wurden ihre Gottesdienste immer in Hebräisch oder Aramäisch abgehalten, aber niemals in der Sprache der gottlosen Heiden. Und auch nicht wenige von ihnen dachten wahrscheinlich, dass Hebräisch sogar die Sprache Gottes sei. Ich habe übrigens einen Ausleger zu dem Text gelesen, der das auch heute noch so behauptet. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht kommentieren. Auf jeden Fall hörten sie auf einmal, wie Gott in diesen vollkommen fremden Sprachen gelobt wurde. Und auch sie hörten, wie das Alte Testament in heidnischen Sprachen zitiert und erklärt wurde. Und sie waren geschockt. Wir lesen hier in Vers 12, dass sie sich entsetzten und in Verlegenheit kamen. Und einer zum anderen sagte, was mag dies wohl sein? Gut, einige von ihnen hatten sofort eine Erklärung parat und haben gespottet. Sie sagten hier in Vers 13, sie sind voll des süßen Weines. Aber andere wiederum hatten ein echtes Anliegen, dieses Phänomen zu verstehen und versuchten zu begreifen, warum diese ungebildeten Jünger auf einmal ihre Sprache reden konnten. Es war nämlich in gewisser Weise, kann man auch sagen, eine Umkehr des Gerichtes von Babel. Damals lehnten sich nämlich die Menschen gegen Gott auf und Gott verwirrte daraufhin ihre Sprachen, um eine Spaltung unter ihnen herbeizuführen und so ihre Rebellion auch zu unterbinden. Ihr könnt es gerne in 1. Mose 11 nachlesen. Aber genau das Gegenteil passierte hier. Auf einmal konnten nämlich die Jünger in den verschiedensten Sprachen reden und das Evangelium weitersagen, sodass Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Nationen im Glauben vereint und in der Gemeinde zusammengebracht wurden. Die Sprachenrede war also ein Zeichen dafür, dass die Heiden wie auch Juden jetzt gleichermaßen zu Gottes Volk gehörten und eine Einheit in Christus bildeten. Aber nicht nur das. Die Sprachen waren auch ein Gerichtszeichen für das ungläubige Israel und deuteten an, dass Gott jetzt nicht mehr nur zu ihnen in ihrer Sprache, so wie im Alten Testament das der Fall war, sondern dass er jetzt zu allen Nationen, zu allen Ländern redete, in ihren Sprachen. Und das war genau das, was der Prophet Jesaja ungefähr 700 Jahre vorher auch angekündigt hat. Geht mal mit mir bitte in Jesaja 28. Nämlich die Verse 11 und 12 möchte ich lesen. Dort heißt es nämlich, ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Also der Kontext von diesen Versen hier in Jesaja 28 ist, dass der Prophet hier Gericht über Israel prophezeit, weil es nicht auf Gott hören wollte und in seine Ruhe eingehen wollte. Die Juden verwarfen nämlich jede Warnung, sich nicht mehr auf sich selbst und ihre eigenen Werke zu verlassen und anstelle dessen auf den kommenden Messias zu vertrauen und in ihm Ruhe zu finden. Und so prophezeite ihnen Jesaja hier, dass eines Tages die Assyrer kommen werden und das Volk unterwerfen werden und ihnen dann auch Befehle in diesen fremden Sprachen geben werden. Und genau das erfüllte sich auch so wörtlich circa 100 Jahre später. Damals wurde nämlich Jerusalem eingenommen und Juden gingen in die Gefangenschaft, in das Exil. Und diese fremden Sprachen, die sie damals gehört haben, das war Gericht über sie. Und Paulus bezieht diese Verse aus Jesaja 28 auf die Gemeinde und sagt in 1. Korinther 14, dass sie sich geistlich an Pfingsten erfüllt haben. Dort redete nämlich Gott wieder zu seinem Volk in fremden Sprachen, weil sie seinen Sohn verworfen hatten und machte ihnen damit klar, dass er jetzt auch mit ihnen in diesen fremden Sprachen kommunizieren wird und sie ihn so nicht mehr verstehen werden. Und die Juden, die sich wirklich in der Schrift auskannten, die Jesaja kannten, die mussten natürlich wissen, wofür diese fremden Sprachen standen und waren dementsprechend natürlich auch aufgeschreckt, weil es wieder ein Gericht über sie war. Und deshalb nimmt der Apostel Petrus diese Gelegenheit hier wahr, um der ganzen Menschenmenge das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus zu erklären und die erste Predigt der Gemeinde zu halten. Und was ich hier so ganz erstaunlich finde, ist, dass es der gleiche Petrus ist, der noch vor ein paar Tagen aus Angst vor einem Markt seinen Herrn komplett verleugnet hat. Und genau dieser Petrus steht jetzt auf und hält eine gewaltige Predigt über Joel 3. Nun, wie konnte er das tun? In welcher Kraft predigte er hier? Natürlich auch in der Kraft des Geistes. Wir lesen in unserem Text, dass auch er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und durch ihn befähigt wurde, diese großartige Predigt zu halten. Und so beginnt er hier ab Vers 15 und bringt erstmal die Spötter im Volk zum Schweigen und sagt, dass es erst die dritte Stunde ist. Das heißt, es war erst 9 Uhr morgens. Die Juden begannen nämlich ihre Zeitrechnung immer um 6 Uhr. Und das sagt ihnen, dass die Jünger gar nicht betrunken sein konnten, weil die Juden an einem Festtag wie diesem eigentlich immer so mindestens bis zur vierten Stunde überhaupt nichts gegessen oder getrunken haben. Also die fasteten eigentlich immer so bis um 10 und erst dann nahmen sie überhaupt irgendwas zu sich. Das heißt, diese Erklärung in Vers 13, dass die Jünger hier voll des süßen Weines sind, die ist eigentlich komplett unsinnig und an den Haaren herbeigezogen. Stattdessen gibt Petrus ihnen hier eine richtige Erklärung für dieses Wunder, das sie hier gesehen haben. Und er legt ihnen hier den Propheten Joel aus. Er sagt nämlich in Vers 16, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und damit macht er klar, dass sich hier die Schrift erfüllt. Er sagt nämlich, dass diese Phänomene und diese Zeichen, von denen sie jetzt Zeuge geworden sind, genau die sind, die in der Schrift durch den Propheten Joel angekündigt wurden. Und die Frage, Joel hat nämlich auch Pfingsten vorausgesehen und auch er prophezeite von dem Tag, wo der Geist wirklich in Fülle auf das ganze Volk kommen würde. Und die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist, wie hat Pfingsten die Schrift erfüllt? Warum heißt es, dass der Geist an diesem Tag gekommen ist, obwohl er ja schon vorher aktiv war, wie wir schon ganz am Anfang in der Predigt auch gesehen haben? Was war das Besondere an Pfingsten und an dem Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten? Und Petrus gibt uns hier die Antwort auf diese Fragen in seiner Predigt und er sagt in Vers 17, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Das heißt, der Geist kam an diesem Tag auf alles Fleisch, sodass er in allen Wohnung nahm. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass er jetzt alle Menschen erfüllt hat, sondern dass er auf alle Arten von Menschen kam. Er kam aber auf Söhne, auf Töchter, auf junge Männer, auf Älteste, auf Knechte und Mägde, wie wir hier in Vers 17 lesen. Und er kam auch auf uns, die Heiden. Die Juden unterschieden nämlich damals zu dieser Zeit vor allem zwischen zwei Arten von Fleisch. Nämlich zwischen ihnen selbst, den, so meinten sie, den gottesfürchtigen Juden und den gottlosen Heiden. Und so begrenzte sich der Geist an Pfingsten nicht mehr nur auf ein ethnisches Volk, sondern er schloss alle Völker mit ein. Meder, Perser, Griechen, Römer, Deutsche, Franzosen, alle Völker wurden mit eingeschlossen. Alle Nationen wurden mit einem Geist getauft und im Leib Christi, der Gemeinde, geistlich vereint. Das ist das Besondere an Pfingsten. Im Alten Testament war es nämlich so, dass die meisten Gläubigen, wenn wir mal reinschauen, ethnisch gesehen Juden waren und alle in gewisser Weise auch für sich alleinstehende Bürger des Reiches waren. Abraham, Isaak, Jakob und die ganzen Patriarchen und natürlich auch die Propheten waren in gewisser Weise alle auf sich allein gestellte Bürger von Gottes Reich, die zwar alle an den gleichen Messias glaubten, aber nicht diese geistliche Einheit bildeten wie wir im Neuen Testament. Erst als der Geist kam und alle Gläubigen zu Gliedern des Leibes zusammenschweißte, entstand diese geistliche Einheit. Erst da wurden wir alle eins in Christus. Und erst da bekamen Juden wie Heiden dieses gemeinsame geistliche Leben, das uns in Christus zu einem lebendigen Organismus vereint. Und der Apostel Paulus, der drückt es sehr gut in 1. Korinther 12 aus. Er sagt nämlich in 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freien, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also Paulus sagt hier, dass alle Kinder Gottes die Geistestaufe erhalten haben und alle zum Leib Christi hinzugefügt werden, egal welcher Nation und Ethnie sie auch angehören mögen. Als nämlich der Heilige Geist an Pfingsten kam, begrenzte er sich nicht länger auf ein Volk, sondern er schenkte allen Zugang zu Gottes Gnade. Alle bekamen Anteil am Segen Gottes in Christus. Und auch wenn es natürlich schon damals vereinzelte Gläubige aus den Nationen gab, war doch der Großteil unserer Vorfahren und Vorgänger eigentlich in völliger Unkenntnis und ohne Zugang zu Gott. Wir lesen im Alten Testament fast nichts von größeren Missionsbewegungen unter den Heiden. Unsere Vorfahren waren, um das jetzt mit Paulus Worten zu sagen, aus Epheser 2, Vers 12, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung. Und sie hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Das war also der Zustand unserer Vorgänger, völlig hoffnungslos. Aber über uns hat sich Gott an Pfingsten erbarmt und seinen Geist gesandt, um Jünger aus allen Ländern, aus allen Nationen zu machen und uns in Christus nahe zu bringen. Uns wurde das Evangelium, die gute Nachricht, gepredigt und der Geist hat sie in uns groß gemacht, sodass wir alle Anteil an Gottes Gnade bekommen haben. Wir wurden nämlich in Gottes Volk eingepfropft, sodass wir jetzt auch dazugehören. Wir haben jetzt auch Liebe, Rettung, Annahme, Gnade, Heil, alle Dinge durch den Geist bekommen. Und wir wurden an Pfingsten auch zu Mitbürgern der Heiligen und Hausgenossen Gottes, wie das Paulus auch in Epheser 2,19 sagt. Dieses Wort alle, hier in Vers 17, drückt also keine Zahl aus, sondern steht für alle Menschentypen, alle Völkergruppen, die an Pfingsten zu einem Leib vereint wurden. Und dieser Ausdruck Leib Christi ist wirklich eine einzigartige Bezeichnung, die in der Schrift nur auf die Gemeinde angewendet wird. Sie wird an keiner Stelle irgendwo für Israel verwendet und das, obwohl viele andere Bezeichnungen für Gottes Volk wirklich sowohl Israel als auch der Gemeinde gelten. So wird beispielsweise Israel als ein Weinstock bezeichnet und auch die Gemeinde wird mit Reben an einem Weinstock verglichen oder Israel wird als Königreich bezeichnet und auch die Gemeinde ist natürlich das Reich Gottes oder Israel wird als ein Haus beschrieben und auch die Gemeinde wird von Paulus und Petrus immer wieder als das Haus Gottes bezeichnet. Aber an keiner Stelle wird von Israel als dem Leib Christi geredet. Diese Bezeichnung trägt wirklich nur die Gemeinde. Nur die Gemeinde ist die Vereinigung aller Gläubigen unter Christus, ihrem Haupt. Sie ist kein ethnisches Volk, sondern ein geistliches Volk, das der Heilige Geist an Pfingsten zu einer Einheit gemacht hat. Und Paulus drückt es sehr gut in Galater 3, Vers 28 aus. Er sagt nämlich dort, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also diese Einheit haben wir wirklich nur in Jesus und Jesus selbst ist der Garant für diese Einheit. Er hat sie nämlich selbst vom Vater für uns erbeten. Wir lesen davon in Johannes 17, den Text könnt ihr jetzt gerne aufschlagen. In Johannes 17 heißt es nämlich, dass Jesus den Vater viermal gebeten hat, dass die Jünger eins seien. Und wir finden diese Bitte zum Beispiel in Vers 20 und 21. Dort heißt es, aber nicht, und dort betet Jesus, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie eins sein. Damit die Welt Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also diese Einheit im Geist war Jesus extrem wichtig. Und wir sehen hier immer wieder, dass Jesus den Vater um diese Einheit gebeten hat. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich immer wieder Ausleger auch gelesen, die gesagt haben, wir müssten Jesu Gebet hier in Johannes 17 so ein bisschen nachhelfen und diese Einheit irgendwie selber herstellen. Wir müssen also selbst aktiv werden und diese Einheit selber erschaffen. Und das heißt, wir dürfen uns zum Beispiel keinesfalls irgendwie organisatorisch voneinander abgrenzen und zum Beispiel irgendwie neue Gemeinden gründen an einem Ort, weil das gegen diese Einheit spricht. Aber das ist nicht die Art von Einheit, um die Jesus hier gebeten hat. Die Einheit, die Jesus hier meinte, denke ich, ist weniger organisatorischer Art, sondern mehr geistlicher Art. Und diese Einheit wurde am Pfingsten hergestellt. Damals wurden nämlich alle Gläubigen aus allen Nationen durch den Geist in den Leib Christi eingetaucht, sodass alle zur gleichen geistlichen Familie gehören und alle das gleiche, dasselbe geistliche Leben teilen, Juden wie auch Heiden. Jesu Gebet wurde also definitiv erhört. Das heißt, wir müssen diese geistliche Einheit unter uns nicht selbst herstellen, sondern wir sind schon eins und damit auch ein Teil des Leibes. Wir müssen diese Einheit also wirklich nicht selbst machen, sondern wir sind aufgefordert, sie zu bewahren, indem wir uns einfach immer wieder vor Augen auch führen, dass Christus auch für den anderen gestorben ist und dass auch er ein Teil von Gottes großer geistlicher Familie ist und auch ein Hausgenosse von uns, wie das auch Paulus in Epheser 2 sagt. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ja gut, wenn das Kommen des Geistes so viel Segen mit sich gebracht hat, warum kam der Geist dann nicht schon früher? Warum kam er dann erst zu Pfingsten und nicht schon zur Zeit des Alten Testamentes? Und die Antwort auf diese Frage finden wir auch in unserem Text in Apostelgeschichte 2. Geht mal mit mir zurück in unseren Text. Nämlich Petrus sagt hier, dass vor der Ausgießung des Geistes noch etwas anderes geschehen musste. Es musste nämlich noch ein anderer, großer und besonderer Tag vorher kommen, nämlich der große und herrliche Tag des Herrn. Wir lesen von diesem Tag in den Versen 19 und 20. Dort zitiert nämlich Petrus wieder den Propheten Joel und er sagt, und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Nun, auf welches Ereignis bezieht sich Petrus hier? Welcher Tag war die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist jetzt kommen konnte und ausgegossen wurde? Dieser Ausdruck Tag des Herrn, der wird also von Auslegern immer wieder so ein bisschen kontrovers ausdiskutiert und man ist sich nicht so ganz einig, welcher Tag damit eigentlich gemeint ist. Und ich verstehe diese Unsicherheit auch zu einem gewissen Grad, vor allem wenn man bedenkt, dass wir hier auch lesen, dass vor diesem Tag noch gewisse Phänomene wie Blut, Feuer, Rauch, Sonnenfinsternis und sogar ein Blutmond passieren müssen. Also diese Verwirrung über diesen Tag des Herrn ist also in gewissem Grad wirklich nachvollziehbar. Aber ich denke auch, dass es klarere Stellen gibt, die uns genau sagen, was vor dem Kommen des Geistes noch passieren musste und was mit diesem Tag letztendlich gemeint ist. Und eine dieser Stellen haben wir uns heute Morgen schon einmal angeschaut, nämlich Johannes 7. Ich möchte euch nochmal an die Worte aus Johannes 7, 39 erinnern. Dort sagt nämlich Jesus, oder dort heißt es nämlich, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also wir lesen hier, dass Jesus noch verherrlicht werden musste, bevor der Geist kommen konnte. Und in Johannes 16, Vers 7 sagt Jesus zu den Jüngern, dass es nützlich ist, dass er geht. Weil wenn er nicht geht, kann er den Beistand nicht senden. Wenn er aber geht, wird er ihnen den Beistand, den Geist auch senden. Jesus spricht ja also von seiner Heimkehr zum Vater und von seiner Verherrlichung, die bei seiner Ankunft im Himmel geschehen ist. Dort hat er nämlich die Verheißung des Geistes vom Vater erhalten und ihn dann über seine Jünger ausgegossen. Aber die Grundlage für diese Ausgießung war sein Erlösungswerk am Kreuz. Das musste er vorher für alle vollbringen, damit der Geist auch auf alle kommen konnte. Jesus musste also für Menschen aller Völker, aller Nationen sterben, damit auch die Verheißung zu allen durchdringen konnte. Und genau das passierte an diesem Tag des Herrn. Es war ein Tag des Gerichtes, weil Gott damals zum Gericht über die Sünde kam. Er richtete nämlich die Sünde seines Volkes, indem er sie selbst im Fleisch verurteilte. Wir wissen das aus Römer Kapitel 8. Deshalb bezeichnet der Prophet Joel diesen Tag auch als den großen und furchtbaren Tag des Herrn. Das ist nämlich im Originaltext, es ist der große und furchtbare Tag des Herrn, weil Gott an diesem Tag Gericht hielt. Aber er bestrafte nicht die Schuldigen, also uns, sondern er bestrafte seinen Sohn an unserer Stelle. Er schaffte eine Erlösung für Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, sodass auch alle zur Gnade durchdringen konnten. Und aus diesem Grund bezeichnet Petrus hier auch diesen Tag als den großen und herrlichen Tag des Herrn, weil es auch ein Tag des Segens und der Erlösung war. An diesem Tag hing nämlich der Sohn Gottes für Heiden und Juden gleichermaßen am Kreuz und zahlte die Schuld aller, sodass jetzt jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird, wie wir hier in Vers 21 auch lesen. Die Erlösung wurde also auf Golgatha vollbracht, aber an Pfingsten auf alle angewendet. Zuerst natürlich auf die Juden, aber dann auch auf uns, auf die Heiden. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte Vers 8 und Apostelgeschichte Vers 10, wie das Evangelium dann zu den Samaritern und dann irgendwann mal auch zu den Heiden geht. Aber der Beginn davon war wirklich Pfingsten. An diesem Tag setzte Gott die Gemeinde als Leib Christi ein und vereinte in ihr Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen. Pfingsten war also wirklich ein absoluter Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und mit dem Epheserbrief enden. Ihr könnt da gerne mal hingehen in Epheser 2. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich im Epheserbrief weitermachen wollte. Es hat diesmal nicht geklappt, aber trotzdem darf ich jetzt mit dem Epheserbrief schließen. Und dazu möchte ich euch die herrlichen Worte von Paulus aus Epheser 2 vorlesen, wo er seine heidnischen Zuhörer nochmal an dieses große Geschenk ihrer Versöhnung mit Gott erinnert und Jesus für ihre Einheit mit den Juden in der Gemeinde dankt. Und dazu möchte ich jetzt Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 22 vorlesen. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu erschaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen.